MENA Watch, der Talk.
Dann darf ich herzlich Gerald Kahner begrüßen. Sie sind gefragter Militärexperte in Österreich. Sie waren beim österreichischen Bundesheer, waren im Rang des Brigadiers und jetzt in sehr vielen Medien als Experte für globale militärische Zusammenhänge. Herzlich willkommen.
Sehr gerne.
Herr Kahner, ich möchte mit Ihnen heute über die militärische Lage in Israel sprechen, nicht nur über Gaza, sondern auch über den Norden, über die Hisbollah, über die gegenwärtigen Angriffe und dann natürlich auch über den Iran und generell die Situation, wie sich die Ihrer Meinung nach in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickeln wird. Gehen wir zuerst auf den Norden. Die Hisbollah vom Libanon aus greift Israel seit Monaten mit Raketen an. Das hat sich die letzten Tage intensiviert. Ich glaube, vorgestern sind 50, 60 Raketen auf Israel geschossen worden. Der Norden von Israel ist evakuiert. Wie Israel reagiert, natürlich mit Gegenschlägen, mit Luftangriffen. Wie würden Sie generell die Lage im Norden Israels derzeit einschätzen?
Ja, die Lage im Norden Israels ist extrem kompliziert und für Israel sehr bedrückend und drückend. Sie haben es bereits angeführt, dass ja Teile des Nordens eben evakuiert sind. Das heißt, die Zivilbevölkerung, die dort lebt und arbeitet, kann das dort im Moment nicht tun, aufgrund der Bedrohung durch die Hisbollah. Die Hisbollah ist ein wesentlich unangenehmerer und schwererer und schärferer Gegner Israels, als es zum Beispiel die Hamas ist. Und wir haben spätestens am 7. Oktober gemerkt, welche Möglichkeiten die Hamas hat. Die Hisbollah hat wesentlich mehr. Die Hisbollah verfügt über etwa 20.000 aktive Kämpfer, die auch einen regulären Sold genießen, und über etwa 30.000 Reservisten. Die Hisbollah ist ausgezeichnet bewaffnet, ist eine Landstreitkraft sozusagen, mit Infanteriewaffen, klarerweise mit Panzerabwehrwaffen, inklusive Panzerabwehrlenkwaffen, von denen auch immer wieder eine Bedrohung auf israelisches Territorium ausgeht. Und natürlich von Kurzstreckenraketen. Angeblich verfügen sie auch über Mittelstreckenraketen. Das glaube ich nicht. Aber die Kurzstreckenraketen allein, die teilweise in verbunkerten Abschussvorrichtungen gelagert sind, sind schon eine große Bedrohung für Israel. Also die Hisbollah, eine ganz erhebliche Bedrohung. Ständiger Druck vom Norden auf israelisches Territorium.
Sollte die Lage jetzt im Norden tatsächlich eskalieren und es zu einem offenen Krieg kommen, kann das Israel alleine bewerkstelligen? Ich möchte jetzt auf die Raketen gehen. Es gibt so die Theorie, dass die Hisbollah so über 120.000, 130.000 Raketen verfügt, die auch Reichweite bis Tel Aviv haben. Schafft das israelische Militär, erstens das abzuwehren, zweitens sollten wirklich diese 50.000 Kämpfer aktiviert werden und es zu einem offenen Krieg kommt, kann man das alleine bewerkstelligen?
Ganz schwer, aber ich denke doch, dass die israelischen Streitkräfte darauf vorbereitet sind. Wir müssen davon ausgehen, dass die Hisbollah an sich keine Offensivfähigkeit am Land hat. Das heißt, es handelt sich hier nicht um offensivfähige Gruppierungen von der Struktur her, die in der Lage sind, auf israelisches Territorium einzumarschieren. Aber sie können natürlich mit ihren Waffensystemen auf israelisches Territorium wirken, was eben in der Vergangenheit bereits ja gehäuft auch vorkam. Wir müssen aber auch relativieren, dass ja diese 105 bis zu 150.000 Raketen nicht alle auf einmal auf Israel abgefeuert werden können, sondern eben in Etappen. Es gibt nicht 150.000 Abschussvorrichtungen, sondern eben 150.000 Raketen. Extrem herausfordernd, aber ich denke doch, dass der Iron Dome das eigentlich schaffen sollte, wobei klar ist, dass auch der Iron Dome gesättigt werden kann. Wir haben beim Iron Dome derzeit etwa 15 Systeme im Einsatz, die natürlich zum Teil auch gegenüber dem Gazastreifen in Abwehrstellungen gebracht werden muss. Und insofern ist natürlich auch die Kapazität des Iron Dome begrenzt.
Aber gesetzt im Fall, es kommt zu einem offenen Konflikt, was es ja fast schon ist, muss man dazu sagen. Und der Iran würde sich zusätzlich noch einmischen. Und wir haben es ja gesehen vor ein paar Wochen, der Iran hat fast 400 Raketen und Drohnen Richtung Israel geschickt. Und das hat man nicht alleine abwehren können, sondern da hat man im Prinzip die NATO oder die USA dazu gebraucht oder Jordanien hat mitgeholfen und Saudi-Arabien. Sollte es da von dieser Seite noch zu Raketenbeschuss kommen, schaffen das diese 15 Stück Abwehrraketensysteme?
Nein, allein werden sie das dann nicht schaffen, vor allem wenn der Iran sozusagen seine gesamten Kapazitäten tatsächlich einsetzt. Die Frage ist allerdings, ob das wahrscheinlich ist. Ich denke, dass die Situation vor wenigen Wochen schon gezeigt hat, wo der Iran eben Israel mit Drohnen und ballistischen Lenkwaffen angegriffen hat und alle de facto abgeschossen wurden, dass die Möglichkeiten auch des Iran durchaus begrenzt sind, vor allem was die Technologie anbelangt. Und wir dürfen nicht vergessen, Sie haben völlig richtig darauf hingewiesen, es sind ja auch andere Kräfte noch im Raum, abgesehen natürlich von russischen Kräften in Syrien, die natürlich kein Interesse daran haben, dass Lenkwaffen, die Israel treffen sollen, abgewehrt werden, befinden sich eben durchaus nennenswerte Seestreitkräfte, vor allem der Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch von Großbritannien zum Beispiel im Raum, vor allem um die freie Seefahrt zu schützen, den Seehandel zu schützen im Roten Meer. Und auch die würden natürlich sich beteiligen, wie auch in der Vergangenheit bereits, an einer derartigen Abwehr.
Jetzt werden immer wieder in den letzten Wochen und Monaten hochrangige Militärkommandanten des Iran oder jetzt auch der Hisbollah gestern oder vorgestern eliminiert. Israel dementiert das, sagt nie offen, ob sie hinter diesen Angriffen oder gezielten Tötungen steckt. Trotzdem ist es jedes Mal eine Eskalationsstufe, die dann eingeleitet wird. Macht das Sinn, dass man solche Personen eliminiert oder sind das Nadelstiche, die im Prinzip nur eine Reaktion hervorrufen, die man im Endeffekt dann nicht mehr kontrollieren kann? Oder ist das sind das Tötungen, die man bewusst einsetzt, um gewisse Schwächungen dieser Gruppierungen, dieser terroristischen zu erreichen?
Diese Eliminierung hoher Kommandanten der Al-Quds-Brigaden bzw. der Hisbollah im Allgemeinen verfolgen naturgemäß den Zweck, zunächst mal zu dokumentieren, dass sich diese Personen überhaupt dort aufhalten. Denn der Iran dementiert ja immer wieder, dass das der Fall wäre. Nur die Eliminierung dokumentiert dann, dass der Iran direkt dort involviert ist, im Libanon bzw. auch im Irak bzw. in Syrien. Das ist das eine. Das zweite ist, natürlich wird durch eine derartige Eliminierung die Kommandostruktur dieser Al-Quds-Brigaden zum Beispiel beziehungsweise der Hisbollah gestört. Durch die Störung wird es geschwächt. Auch eine paramilitärische Gruppierung ist im Prinzip sehr ähnlich eben wie eine militärische, sehr abhängig von einer sehr strikten und klaren Führungsorganisation. Und wenn der Top-Commander sozusagen eliminiert wird, dann ist zunächst mal die Frage, wer hat die Befehlsgewalt, wer hat das Sagen? Und das dauert, bis das geklärt ist, auch in einer derartigen Struktur. Das ist kein Selbstläufer, natürlich gibt es Stellvertreter, aber wenn auch die, wie zum Beispiel beim Schlag in Damaskus vor wenigen Monaten, eliminiert werden, dann wird es natürlich vorübergehend eine Schwächung und Störung dieser Struktur geben. Und diese Ziele verfolgt Israel damit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch eine Art von Vergeltung dafür, dass zum Beispiel eben diese Personen ja durchaus auch mit der Hamas den Anschlag am 7. Oktober des vergangenen Jahres geplant hatten.
Sollte es jetzt tatsächlich zu einem wirklich offenen Krieg mit der Hisbollah kommen, was rechnen Sie damit? Wie würde da Israel reagieren? Also welche Möglichkeiten hat man? Das heißt, Luftangriffe auf den Libanon, schickt Israel Bodentruppen womöglich? Also was sind die Szenarien, die hier passieren könnten?
Extrem schwierig aus der derzeitigen Sicht zu sagen, weil Israel natürlich zum Teil erheblich noch immer im Gazastreifen gebunden ist. Das heißt, Worst-Case-Szenario wäre für Israel ganz klar, wie von Ihnen ja angedeutet, völlig zutreffend, ein gleichzeitiger Angriff aus dem Norden durch die Hisbollah mit ballistischen Lenkwaffen, Marschflugkörpern aus dem Iran und natürlich ein nach wie vor Wirken gegen Israel aus dem Gazastreifen durch die Hamas, die noch nicht völlig ausgeschaltet ist. Ich glaube, das wird Israel versuchen zu vermeiden. Israel ist derzeit gerade dabei, eben die Hamas-Bedrohung weitestgehend zu dezimieren beziehungsweise möglichst überhaupt zu beseitigen, also dass sozusagen diese Front dann für Israel eine wäre, die nicht mehr so wichtig oder so bedrohlich wäre für Israel und kontrollierbar. Und sich sozusagen dann Richtung Norden wenden zu können gegen die Hisbollah. Und es dürfte schon so sein, dass politisch gesehen auch der Iran zögert, und ich glaube, sehr zu Recht zögert, hier einen koordinierten Angriff gegen Israel durch sich selbst, durch die Hisbollah und durch die Hamas zu starten. Ich denke, dass da auch dem Iran durchaus signalisiert wurde, dass dies erhebliche Auswirkungen hätte, vermutlich auch auf die Revolutionsgarden, um etwas konkreter auszudrücken. Ich denke nicht, dass die USA zum Beispiel einer existenziellen Bedrohung Israels einfach nur zusehen würden. Ich glaube, da würde dann auch der ein oder andere gezielte Schlag gegen Einrichtungen der Revolutionsgarden erfolgen.
Das heißt, Sie glauben, dass die USA dann aktiv in den Konflikt mit eingreifen würde?
Sollte drohen, dass Israel eine derartige Auseinandersetzung verliert, beziehungsweise erheblich leiden würde darunter, auch was die Zivilbevölkerung anbelangt, also nicht mehr in der Lage sein, Israel allein, beziehungsweise auch mit Verbündeten im Raum, sich so zu verteidigen, dass die Masse der Raketen abgefangen werden kann, dann würde, glaube ich, würden die USA auch eingreifen. Die USA haben de facto ständig derzeit zwei Flugzeugträger im Raum stehen, die in der Lage wären, dort einzugreifen. Sie haben eine erhebliche Anzahl von Lenkwaffenzerstörern zum Beispiel, auch Großbritannien, Australien ist im Raum. Also das würde erhebliche Auswirkungen haben. Der Iran ist darüber hinaus in Wirklichkeit in der arabischen Welt weitestgehend isoliert.
Bevor ich zu Gaza komme, vielleicht noch eine Einschätzung generell vom israelischen Militär. Das heißt immer, das ist eines der stärksten Militärs in der Region oder sogar weltweit. Jetzt ist man seit 7-8 Monaten in einem eigentlich zwei oder fast schon drei Frontenkrieg verwickelt. Wie sehr ist das Militär geschwächt? Hat man noch genug Mannstärke? Es gibt auch immer wieder Diskussionen, ob man nach Israel noch Waffen liefern soll. Ist das genug Material vorhanden? Ist die Truppe noch motiviert? Wie würden sich das einschätzen nach 7-8 Monaten?
Israel ist nach wie vor die stärkste Militärmacht im Mittleren Osten. Das ist überhaupt keine Frage. Was die gesamtheitlichen Kapazitäten anbelangt, Landstreitkräfte, Luftstreitkräfte, Seestreitkräfte, die nicht zu unterschätzen sind, aber natürlich auch Nuklearstreitkräfte. Das ist eine Lebensversicherung für Israel, ein offenes Geheimnis sozusagen mit etwa 200 Nuklearsprengköpfen im Arsenal. Und das bleibt auch so und das blieb auch so nach diesen 8 Monaten Operation im Gazastreifen. Die israelischen Streitkräfte haben verhältnismäßig geringe Verluste zu verzeichnen bis jetzt. Sie verfügen immer noch über etwa 175.000 aktive Soldatinnen und Soldaten und über etwa 300.000 Reservisten, von denen natürlich einige tatsächlich eingezogen sind, um eben die Lücken zu schließen. Wir haben ja sozusagen die Bedrohung gegenüber den Siedlern im Westjordanland. Auch das muss adressiert werden. Wir haben natürlich die schon angesprochene Bedrohung aus dem Norden durch die Hisbollah und nach wie vor natürlich als derzeit noch im Hauptoperation, eben die Operation im Gazastreifen. Aber das heißt, diese Kräfte sind gedehnt, sie sind aber flexibel genug, um auch die Kräfte immer wieder zu rotieren. Also das reicht nach wie vor aus, um sich sehr verlässlich selbst verteidigen zu können.
Wenn wir jetzt nach Gaza blicken, nach dem 7. Oktober, wir gehen jetzt fast ins 8. Monat von dieser Auseinandersetzung. Die Hamas ist noch immer nicht besiegt. Es gibt immer noch genügend offenbar Kämpfer. Das sieht man auch, dass es zeitweise nicht mehr so intensiv, aber Raketenbeschüsse gibt. Es kommt auch fast jeden Tag zu Kämpfen. Hat Israel das strategisch unterschätzt oder hat man gewusst, auf was man sich einlässt, wie man nach dem 7. Oktober in Gaza einmarschiert ist?
Ich glaube, man hat schon gewusst, worauf man sich einlässt. Man hatte auch bereits Erfahrungen mit einem derartigen Einmarsch. Wir haben ja vorher das angedeutet, im Libanon gegen die Hisbollah, wo es ein ähnliches Szenario natürlich gab, wobei die Topografie dort natürlich eine völlig andere ist und damit auch die taktischen Herausforderungen andere sind. Deswegen zögert Israel natürlich auch nach wie vor, zum Beispiel, um darauf zurückzukommen, in den Libanon einzumarschieren und die Hisbollah dort ins Visier zu nehmen, nämlich direkt im direkten Angriff ins Visier zu nehmen, weil das extrem kräfteraubend ist und diese Kräfte natürlich zunächst im Gazastreifen gebraucht werden. Und auch damals gelang es nicht, die Hisbollah völlig auszuschalten. Auch damals war es das Ziel, ja, die Hisbollah völlig auszuschalten. Auch das gelang nicht. Es wird auch jetzt nicht gelingen, die Hamas völlig auszuschalten. Das heißt, bis zum letzten Hamas-Kämpfer alle Hamas-Angehörigen zu eliminieren, vom militärischen Arm zumindest. Was schon gelang, ist, die militärischen Strukturen der Hamas, die Führungsstruktur, die logistische Struktur und natürlich dann die Kampfverbände extrem zu dezimieren. Wir sprechen also auch von etwa bereits mehr als 50% der Hamas-Kämpfer, die also hier ausgeschaltet worden wären. Aber es geht, wie gesagt, nicht um den einzelnen Kämpfer, es geht um die Struktur. Der einzelne Kämpfer ist relativ wirkungslos. Es geht um die Strukturen, wo kommuniziert werden kann, wo eben Befehle erteilt werden können und der Nachschub dann erfolgt. Und diese Strukturen sind erheblich gestört bzw. teilweise zerstört. Das ist gelungen. Eine derartige Bedrohung wie am 7. Oktober geht im Moment von der Hamas nicht mehr aus. Punktuell aber, es stimmt jedenfalls, dass die Hamas nach wie vor offenbar Möglichkeiten hat, ihre mobilen Kurzstreckenraketensysteme gegen Tel Aviv zum Beispiel zum Einsatz zu bringen.
Das ist die Frage, warum das noch immer geht. Also hat man, es ist ein unfassbares Waffenarsenal, was die Hamas eigentlich die letzten Jahre oder Jahrzehnte im Gazastreifen aufgebaut oder hatte. Jetzt zwei Fragen dazu. Erstens, wie sind die Sachen wirklich reingekommen? Erstens. Und zweitens, warum hat man das von der israelischen militärischen Seite nicht besser kontrollieren können? Und wie schätzen Sie ein, wie groß dieses Arsenal nach wie vor ist?
Es ist wirklich ein unglaublich großes Arsenal, das in den letzten Jahren da angewachsen ist. Es stammt teilweise aus eben auch iranischer Produktion. Es stammt teilweise aus russischen Quellen, es stammt teilweise aus chinesischen Quellen. Die meisten dieser Waffen, die nicht im Gazastreifen selbst hergestellt worden sind, sind auf Schmuggelwegen ins Land gekommen, teilweise am Seeweg, teilweise auch durch die Tunnels, die ja nach Ägypten hineinreichen, beziehungsweise eben auch in den Libanon zum Beispiel über den Seeweg immer wieder derartige Infiltrationen erfolgt. Also geschmuggelte Waffen aus dem Ausland, nicht nur Infanteriewaffen, das ist so ohnehin das Leichteste, die leichteste Aufgabe sozusagen, das vor den Augen von zum Beispiel den israelischen Streitkräften zu verbergen, aber eben auch durchaus Kurzstreckenraketen, die also hier geliefert wurden. Kleiner Exkurs, die gleiche Frage ist ja auch natürlich offen bei der Belieferung sozusagen der Houthi-Rebellen im Jemen mit Waffen aus dem Iran. Auch das erfolgt ja de facto unter den Augen der Staatengemeinschaft, auch jener Teile der Staatengemeinschaft, die Seestreitkräfte im Raum haben. Es ist eben nicht, mir nichts, dir nichts möglich, hier zivile Schiffe zum Beispiel, die hier in Häfen ganz normal anlaufen, lückenlos zu kontrollieren und hier sozusagen ein Regime, ein Beobachtungs- und Observationsregime zu errichten und aufrechtzuerhalten, das lückenlos gewährleistet, dass eben derartige Dinge nicht in den Gazastreifen kommen. Also extrem aufwendig, daher konnte das auch passieren. Man darf aber einfach auch die eigenen Kapazitäten nicht unterschätzen. Abgesehen davon noch ein weiterer kleiner Exkurs. Das ist ja das eigentlich für mich auch durchaus skandalös zu nennende, dass ja letztlich die Hamas hier die Hilfeleistungen der Staatengemeinschaft, vor allem was Geldmittel anbelangt, eins zu eins teilweise verwendet hat in die Beschaffung oder den Bau von Waffensystemen gegen Israel und nicht der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zugutekommen hat lassen. Das, glaube ich, muss auch in aller Deutlichkeit gesagt werden. Das heißt, das Regime dort, die Hamas, hat eigentlich die eigene Bevölkerung im Stich gelassen, in dem Sinne die Hilfslieferungen verwehrt und die militärische oder paramilitärische Waffensysteme versucht hat umzuwandeln. Wie gesagt, diese Waffensysteme werden ja teilweise im Gazastreifen selbst produziert. Es handelt sich dabei ja um nicht sehr komplizierte Waffensysteme. Teilweise werden ja die Rohre der Wasser für die Wasserversorgung auch ausgebaut und verwendet, um eben Raketen zu bauen. Diese sind halt nicht sehr präzise, aber der Punkt ist, wie vorher schon angesprochen, auch der Iron Dome ist zu sättigen. Und wenn es sehr viele Projektile auf einmal in der Luft gibt, dann werden eben nicht 100%, sondern eben nur mehr 90% dieser Projektile abgefangen und 10% stürzen eben dann tatsächlich in israelisches Territorium.
Jetzt wissen wir, dass die Hamas viele Schulen verwendet hat, um Waffen zu lagern, Krankenhäuser, Moscheen. Das Tunnelsystem ist fast, man kann es fast nicht glauben, das sind Dutzende Kilometer unter diesem Gazastreifen an Tunnels gebaut worden. Wie schwierig ist das für eine militärische Operation, genau gezielt hier reinzugehen, unter Anbetracht, dass man natürlich sehr viele zivile Opfer in Kauf nehmen muss?
Eigentlich ein Albtraum für jede militärische Führung, in ein derartiges Umfeld hineingehen zu müssen mit einem Kampfauftrag. Die israelischen Streitkräfte sind da grundsätzlich für den sogenannten symmetrischen Krieg strukturiert, das heißt für den Krieg Staat gegen Staat. Und nur ein kleiner Teil davon, Spezialeinsatzkräfte, sind eben wirklich trainiert für derartige Operationen. Das heißt, wenn eine derartige Operation mehr Kräfte erfordert, als man an Spezialeinsatzkräften zur Verfügung hat, dann muss das sozusagen das reguläre Militär eigentlich hier in ein Umfeld gehen, in das im Prinzip nur Spezialeinsatzkräfte eingesetzt werden. Und das ist das Problem, das sich damit stellt. Das heißt, wir brauchen mehr Truppen, um der Situation dort Herr zu werden, als eigentlich sich prinzipiell dafür eignen würden und die prinzipiell dafür ausgebildet sind. Man versucht das zu kompensieren, indem man einerseits sehr, sehr engmaschig versucht, die wirklichen Ziele zu identifizieren. Also wo sind Stützpunkte der Hamas? Wo sind Hamas-Kämpfer? Wo sind Stellungen der Hamas, von wo aus eben israelisches Territorium bekämpft wird, um dann möglichst genau diese Ziele bekämpfen zu können? Aber klar ist, dass sich ja die Hamas-Kämpfer nicht in Uniform, sondern in normalen Zivilkleidern unter die Zivilbevölkerung mischen. Zivilistinnen und Zivilisten, inklusive Frauen und Kinder, als lebende Schutzschilder benutzen. Und dann wird es natürlich ganz schwer, den Kämpfer vom Zivilisten zu unterscheiden. Und dadurch entstehen natürlich auch das, was man etwas euphemistisch im militärischen Sprachjargon als Kollateralschaden bezeichnet, eben dass eben auch wirklich zivile Einrichtungen tatsächlich hier zerstört werden und Menschen auch ums Leben kommen dabei.
Ist jetzt die israelische Armee besonders intensiv in diesen Bereichen vorgegangen, was ich jetzt gerade geschildert habe? Es gibt ja die Kritik vom Genozid, vom Völkermord, es gibt internationale Anklagen vom Internationalen Strafgerichtshof. Wie würden Sie das einordnen? Ist das jetzt eine Vorgehensweise, die keine Rücksicht auf Zivilisten genommen hat, oder ist genau das Gegenteil der Fall?
Aus meiner Sicht ist genau das Gegenteil der Fall. Ich versuche das wirklich im Sinne Ihrer als Studio zu beantworten. Alles, was mir an Informationen zur Verfügung steht, deutet darauf hin, dass die israelischen Streitkräfte alles in ihren Möglichkeiten Stehende getan haben, um eben die wirklichen Hamas-Kämpfer und die Hamas-Einrichtungen zu identifizieren. Und Israel stehen da wirklich sehr, um es im englischen Jargon zu sagen, highly sophisticated Möglichkeiten zur Verfügung, die selbst einen gestandenen und ausgebildeten Militär überraschen. Israel hat alles getan, um Zivilisten und Zivilistinnen zu schützen, inklusive der Unterstützung bei Evakuierungen und ähnlichem mehr, die Aufforderung zur Evakuierung, die Unterstützung bei der Evakuierung. Also ich denke, da kann man den israelischen Streitkräften ganz wenig Vorwurf machen. Dass es natürlich wie in jedem Krieg, auch im Krieg zum Beispiel Russlands gegen die Ukraine und vice versa, auch zu Fehlern kommt, das liegt in der Natur der Sache. Nobody is perfect, und das sind auch die israelischen Streitkräfte nicht. Und dass es unter Umständen auch am Rand zu Aktionen kommen kann, die schiefgehen oder die unter Umständen im Eifer des Gefechtes sozusagen Wirkungen erzeugen, die nicht gewünscht sind, das kommt vor.
Jetzt gibt es natürlich auf der palästinensischen Seite eine sehr hohe Anzahl an Opfern. Wir kennen jetzt wirklich keine richtigen Zahlen. Es wird von 30.000, 40.000, vielleicht sind es nur 25.000 gesprochen. Wobei mit eingerechnet natürlich sind die Hamas-Kämpfer, wo man nicht sagen kann, sind das 10.000, 12.000, 15.000. Jetzt wird immer die Relation in Frage gestellt. Auf der einen Seite durch diesen furchtbaren Terrorangriff, diesen brutalen von der Hamas am 7. Oktober, auf der anderen Seite sagen wir 30.000 Opfer. Ist das militärisch, kann man das rechtfertigen?
Die Angaben der Opferzahlen berufen sich zumeist auf die Angaben des Hamas-Gesundheitsministeriums bzw. der Gesundheitsbehörde. Und sind für mich nicht wirklich glaubwürdig. Auch deswegen, Es ist Teil der Propaganda und nicht unbedingt eine autorisierte und verifizierte Anzahl. Ich denke, dass erst nach dem Krieg in Wirklichkeit ein klares Bild herrschen wird. Ich bin überzeugt davon, dass die meisten Opfer, wie viele immer es dann sein werden, Hamas-Angehörige sind, weil gegen Einrichtungen der Hamas und gegen Hamas-Kämpfer haben sich die israelischen Angriffe weitestgehend gerichtet. Bedauerlicherweise werden darunter sicherlich aber auch Menschen sein, die eben von der Hamas de facto als lebende Schutzschilde genommen wurden. Das Militär kann sozusagen, und das ist auch gar nicht so hart, das klingt, Aufgabe des Militärs sozusagen diese Zahlen zu rechtfertigen, sondern das Militär muss alles tun, um zivile Opfer zu vermeiden. Und muss alles tun, um sich auf die Kämpfer zu konzentrieren, die also Kombattanten sind oder quasi Kombattanten sind, wie eben es bei der Hamas der Fall ist. Moralisch gesehen hat die Hamas sozusagen den Fädehandschuh am 7. Oktober geworfen, beziehungsweise ethisch eine beispiellose Aktion, dieser Überfall am 7. Oktober, und Israel hatte in Wirklichkeit, zurückkommend auf die Frage, war das die richtige Strategie, aus meiner Sicht keine andere Wahl nach dem 7. Oktober als einen militärischen Schlag gegen die Hamas im Gazastreifen zu führen, auch gegenüber der eigenen Bevölkerung auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch im Sinne einer Befreiung der Geiseln, die durch die Hamas ja am 7. Oktober gefangen genommen wurden. Also die Frage ist, was wäre die Alternative gewesen? Und ich fürchte, es gab diese Alternative nicht. Aus israelischer Sicht nicht, aber offen gestanden auch aus meiner Sicht eigentlich nicht.
Jetzt gibt es auch immer über 100 Geiseln, die gefangen sind im Gazastreifen. Es hat vor wenigen Tagen eine sehr spektakuläre Befreiung von 4 Geiseln in Rafah gegeben. Wie schwierig ist so eine Operation? Es gibt mittlerweile Bilder im Internet, die zeigen, wie ein Kommando dort diese Geiseln aus Wohnungen von Zivilisten, muss man dazu sagen, befreit hat. Wie schwierig ist so eine Operation militärisch? Wie bereitet man sowas vor? Wie hoch ist das Risiko?
Diese Geiselbefreiungsaktion ist ein sehr gutes Beispiel für die Komplexität und die Kompliziertheit des gesamten militärischen Einsatzes Israels im Gazastreifen. Lassen Sie mich bitte noch vorausschicken. Es kam also heute früh die Information an die Öffentlichkeit, dass es ein Sprecher der Hamas meinte, man wüsste gar nicht, sie wüssten es nicht und niemand wüsste, wie viele Geiseln überhaupt noch am Leben sind. Das ist ein sehr bedauerliches Bekenntnis eigentlich. Und wenn es stimmt, dann wirft das auch ein bezeichnendes Licht darauf, welche Wirkung der israelische Militäreinsatz bereits hatte. Denn damit, das ist ja dokumentiert, dass die Kommunikationsstrukturen der Hamas und die Führungsstrukturen ganz offensichtlich zerstört, zumindest sehr gestört sind, weil offenbar also der Hamas kein Bild mehr vorliegt über das Leben bzw. Überleben der Geiseln. Diese Operation, wie gesagt, ist ein sehr illustratives Bild für die Komplexität dieses Militäreinsatzes. Es geht zunächst mal darum, dass dabei vor vielen Wochen offenbar bereits israelische Kräfte und Verbündete im Raum waren, gerade auch in diesem zentralen Gaza-Raum waren, die Informationen, der israelischen Führung Informationen vermittelt haben, dass eben diese 4 Geiseln in diesem kleinen Bereich dort gefangen gehalten werden. Etwa Anfang Juni ist dann über mehrere Tage hindurch eine Infiltration erfolgt von speziellen Einsatzkräften, die verkleidet sich als und sehr gut arabisch mit Gaza-Akzent sprechend hier diese Informationen versichert haben, beziehungsweise diese Informationen verifiziert haben.
Das heißt, das waren Israelis, die da reinmarschiert sind, die aber als quasi...
sind mit einfachen, primitiven, zivilen Autos gekommen und haben in der Nähe der Orte, wo eben diese Geiseln gefangen gehalten wurden, Häuser angemietet, um genau die Örtlichkeiten zu verifizieren und hier sozusagen undercover mehr oder weniger im Gazastreifen gelebt, mehrere Tage. Gleichzeitig wurden die Informationen, die von diesen Gruppen der israelischen Führung vermittelt wurden, auf Basis dieser Informationen Übungen durchgeführt von besonders dafür ausgebildeten Truppen, Das sind einerseits israelische Spezialeinsatzkräfte, andererseits Spezialkräfte der Grenzpolizei, der israelischen, die genau auf Geiselbefreiung und Antiterroreinsätze spezialisiert sind. Die haben trainiert in Israel, mehr oder weniger auf 1:1 Attrappen der Häuser, korrekt nachgebaute 1:1 Attrappen dieser Häusersituation dort. Bis dann endlich eben, als man gemeldet hat, wir sind einsatzbereit, die politische Führung diesen Einsatz angeordnet hat und dann sind gleichzeitig in beide Häuser, die ja mehrere hundert Meter voneinander entfernt lagen, Gruppen der Spezialeinsatzkräfte und dieser Grenzpolizei eingedrungen. Es gelang sehr schnell, die weibliche Geisel zu befreien und zu einem Platz zu bringen, wo sie mit einem Helikopter sofort nach Israel geflogen werden konnte, weil dort die Bewachung relativ schwach war. Aus einem Grund, den wir noch nicht kennen, ist die zweite israelische Gruppe beim Sturm auf jenes Haus, wo die drei männlichen Geiseln untergebracht waren, auf erheblichen Widerstand gestoßen. Es gab dort etwa 30 Hamas-Kämpfer, die also sofort das Feuer auf die Israelis eröffnet haben. Und da gab es eben dann auch einen toten israelischen Kommandanten bei dieser Aktion. Es kam noch schlimmer sozusagen. Dann hat man eben versucht, die drei Geiseln, die Hamas-Terroristen dort wurden ausgeschaltet. Man hat dann versucht, von israelischen Spezialeinsatzkräften die drei Geiseln eben zu einem Helikopter zu bringen, um sie eben auch ausfliegen zu können. Am Weg dorthin ist diese Gruppe unter schweres Feuer der Hamas gekommen. Daraufhin haben Seestreitkräfte, Luftstreitkräfte und Landstreitkräfte der Israelis den Schutz dieses Geiseltransports sozusagen übernommen, indem sie mehr oder weniger das umliegende Gelände, wo eben das Feuer, von wo aus eben das Feuer eröffnet wurde, auf diese Gruppierung zu zerstören. Und dann ist es gelungen, eben die Geiseln zum Hubschrauber zu bringen und auf israelisches Territorium auszufliegen. Und bei dieser Aktion dieser Land-, Luft- und Seestreitkräfte zum Schutz dieses Geiseltransports scheint es dann eben eine erhebliche Anzahl von getöteten Hamas-Kämpfern gegeben zu haben. Hamas spricht von 210 Zivilisten, darunter Frauen und Kinder. Auch hier sind Kollateralschäden nicht auszuschließen, aber die Masse davon dürften Hamas-Terroristen sein, die eben versucht haben, diese Geiselbefreiung zu verhindern.
Aber zeigt diese Geiselbefreiung nicht erneut, wie viel Hamas-Kämpfer tatsächlich noch aktiv im Gazastreifen agieren und operieren können?
Es zeigt sich möglicherweise, und ich will nicht zu viel spekulieren, sehr wohl, dass es nach wie vor allem in jenen Räumen, in denen eben die Geiseln sich befinden, noch sehr viele Hamas-Kämpfer gibt, die noch aktiv sind. Es zeigt aber, wie gesagt, möglicherweise auch, dass die Hamas in der Bevölkerung doch wesentlich stärker noch verankert ist, als man es bisher angenommen hat. Ich will natürlich nicht so weit gehen, zu sagen, der ganze Gazastreifen ist mehr oder weniger Hamas. Natürlich gibt es auch sehr viele Zivilistinnen und Zivilisten, die sehr wohl sich bewusst sind, dass die Hamas sie eigentlich eher unterdrückt, als ihnen ein gedeihliches Leben ermöglicht. Das sind die wirklich Leidtragenden, vor allem dann, wenn sie von den Kampfhandlungen auch betroffen werden. Die verdienen unsere volle Solidarität und Unterstützung. Aber wir wissen ja auch von einer abgefangenen Aussage in Chats des militärischen Führers der Hamas, Yahya Sinwar, dass der selbst von der überbordenden Gewalt am 7. Oktober überrascht war und gemeint hat, da ist etwas außer Kontrolle geraten. Also hier ist ein brutales Gewaltpotenzial offenbar schon vorhanden, das innerhalb der palästinensischen Bevölkerung, ganz korrekt. Ja. Und das, glaube ich, muss in erster Linie adressiert werden. Nämlich die Ursachen dieser Entwicklung. Und die liegen, glaube ich, nicht nur darin, dass man im Gazastreifen keine lebenswerten Bedingungen vorfindet. Das war im Gegenteil so. Nur war eigentlich die Hamas die und die Hamas-Führung die erwirtschafteten Mittel bzw. gelieferten und im humanitären Sinn erfolgten Unterstützungsleistungen missbraucht haben für den eigenen Wohlstand und die Bevölkerung eigentlich eher leiden ließ. Im Hintergrund, und wenn wir jetzt unser ganz gesamtes Gespräch ein wenig sozusagen eindampfen, wo liegt wirklich die Ursache, steht einfach tatsächlich meistens der Iran.
Hm. Zum Iran möchte ich dann vielleicht nochmal kurz später kommen. Bleiben wir vielleicht nochmal kurz im Gaza. Zu den anderen Geiseln, Sie haben es vorher schon gesagt, dass heute die Meldung gekommen ist, dass die Hamas selbst nicht weiß, wie viele noch am Leben sind oder nicht. Offenbar sind die Kommunikationswege gestört oder sie sind bei Zivilisten untergebracht und man weiß es nicht. Wie schwierig ist es für Israel oder für den militärischen Geheimdienst oder für das Militär überhaupt auszumachen, wo die sind? Wo ist da die Schwierigkeit darin? Denn man nimmt doch an, dass alles abgehört ist, dass man sehr viele Agenten drinnen hat, dass man sehr viele Spione innerhalb der palästinensischen Bevölkerung oder in Gaza hat. Warum ist das so schwer, das auszumachen, wo sich diese Personen befinden?
Weil zum Beispiel der Ausgangspunkt sozusagen einer Geiselbefreiung immer eine Identifizierung des Ortes ist, an dem sie gefangen gehalten werden. Diese Identifizierung ist nur dann möglich, wenn man eben genau diese Personen nutzt, von denen Sie gesprochen haben, nämlich Spione sozusagen, beziehungsweise Konfidenten in der palästinensischen Bevölkerung, beziehungsweise langjährig eingeschleuste israelische Agenten, die de facto sich dort verhalten wie Palästinenserinnen und Palästinenser. Die waren es ja auch, wie vorher erwähnt, die auf diese vier Geiseln aufmerksam gemacht haben. Und von denen gibt es natürlich nicht unbegrenzt viele. Auf der einen Seite, auch das ist ein Kapazitätsproblem. Die müssen ja dazu bereit sein. Die müssen arabisch, fließend arabisch sprechen, mit Gaza-Akzent und so weiter und so fort. Zweitens, natürlich kommuniziert die Führung der Hamas nicht mehr elektronisch beziehungsweise über Funkwellen, sondern meistens nur mehr, also von Sinwar weiß man es ganz konkret, nur mehr über Botschaften, so wie auch Weiland Osama bin Laden es getan hat, die schriftlich auf Zetteln verteilt werden, ganz genau. Da werden keine elektronischen Spuren hinterlassen. Und drittens natürlich, Hamas ist natürlich nicht ungeschickt, die Geiseln werden mehr oder weniger permanent verlegt und sind, wie eben auch die vier jetzt freigekommenen Geiseln, sehr oft in fast unverdächtigen zivilen Umfeld, sodass es auch für die Spione sehr schwer ist, des Ortes sich bewusst zu werden, wo die wirklich konkret gefangen gehalten werden. Und wenn wir rekapitulieren den Ablauf dieser Geiselbefreiungsaktion, man stelle sich vor, die vier Geiseln wären am Vorabend der Befreiung noch an einen anderen Ort verbracht worden. Man hätte das übersehen. Natürlich waren israelische Kräfte, ein kleiner Trupp vor Ort, um zu beobachten, ob die jetzt nicht noch doch verbracht werden. Aber es ist eben sehr schwer, Zeit und Ort zu koordinieren. Im Militärischen ist es immer die Frage, Kräfte, Zeit und Raum zu koordinieren. Und vor allem die Koordinierung von Zeit und Raum ist in diesem Fall sehr, sehr schwer. Deswegen ist es unter anderem so schwer, die Geiseln zu befreien. Und das Beunruhigende ist eben eine derartige Aussage wie von diesem Hamas-Sprecher. Man wüsste gar nicht mehr, wie viele Geiseln noch am Leben sind. Und wenn man bedenkt, dass natürlich die Geiseln das wichtigste Asset neben der iranischen Unterstützung, das wichtigste Asset für die Hamas ist, in irgendeiner Form noch mit dem Leben davon zu kommen, was die gesamte Struktur anbelangt, aber auch einzelne Repräsentanten, dann nicht mehr wissen, ob diese wichtigsten Assets tatsächlich noch am Leben sind, dann wird es sehr schwer und sehr kompliziert insgesamt.
Was glauben Sie generell, wie viele Hamas-Kämpfer wurden bis dato eliminiert? Wie viele sind noch aktiv oder lässt sich das, weil das eine Grauzone ist und verschwimmt, wer jetzt wirklich zu Hamas gehört oder wer nicht, lässt sich das überhaupt nicht sagen?
Man hat vor Beginn des Krieges immer davon gesprochen, dass die Hamas über etwa 5.000 bis 10.000 Kämpfer verfügen würde, also wesentlich schwächer als die Hisbollah im Libanon. Offensichtlich hat es sich aber um mehr gehandelt, also ich würde schon sagen 10.000 bis 15.000 Hamas-Kämpfer. Und es gibt eben manche Quellen, die davon sprechen, dass davon mehr als 50% auch konkret eliminiert worden wären. Ich würde alle diese Angaben mit großer Vorsicht genießen und es ist ganz sicher so, dass, wie Sie gesagt haben, dass man teilweise gar nicht konkret unterscheiden kann zwischen einem professionellen oder teilprofessionellen Hamas-Kämpfer und einem quasi Mitkämpfer, der aber auch durchaus ein gefährlicher Gegner sein kann, wenn man ihn nicht als solcher erkennt. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist eben die Situation dieser Geiselbefreiung. Wo waren die Geiseln untergebracht? Offenbar bei einer sehr wohlhabenden palästinensischen Familie. Der Vater war Arzt in einem Spital und einer der Söhne war ein Al Jazeera-Journalist. Und offenbar kamen beide auch bei dieser Geiselbefreiung ums Leben. Natürlich spricht die Hamas sofort davon, dass ein Journalist, der sicherlich besonderen Schutz zu genießen hätte, getötet worden wäre und ein Arzt. In Wirklichkeit waren das aber natürlich schon Menschen, die eine Geisel gehalten haben und offensichtlich unter nicht wirklich menschlichen Bedingungen, wie man immer wieder ja jetzt lesen kann. Also hier ist die Unterscheidung manchmal sehr schwierig.
Wenn wir ein bisschen die nächsten Wochen oder Monate blicken, wann wäre der Punkt erreicht militärisch, wo man sagen kann, jetzt haben wir die Situation so unter Kontrolle, dass tatsächlich keine oder fast keine Gefahr mehr ausgeht?
Ich denke, diese Frage kann man nicht nur militärisch beantworten. Also Krieg ist eben die Fortsetzung des Politischen mit anderen Mitteln. Ich glaube, hier muss auch die Politik in irgendeiner Form einbezogen werden. Die Regierung Netanyahu steht ja unter einem enormen Druck, auch international. Benny Gantz ist aus der Regierung ja ausgetreten, der eigentlich wichtiges Mitglied des Kriegskabinetts war. Der Druck der Staatengemeinschaft, vor allem auch des wichtigsten Verbündeten der Vereinigten Staaten, ist enorm, nach wie vor. Er wechselt zwar immer wieder, wobei die grundsätzliche Unterstützung Israels nie in Frage steht, aber trotzdem wird Druck ausgeübt, sich sozusagen zu mäßigen aus Sicht der USA, um sich eben nicht dieses aus meiner Sicht unbegründeten Vorwurfs des Völkermords in irgendeiner Form schuldig zu machen. Das heißt, dass ein Ende dieser militärischen Operation hängt auch damit zusammen und auch mit der innenpolitischen Situation in Israel natürlich, wo ja auch die Verhältnisse zwischen den Streitkräften und der politischen Führung insofern immer komplizierter werden, weil die Streitkräfte natürlich gedehnt sind. Sie wissen, dass aus dem Libanon natürlich auch eine Bedrohung existiert. Und sie hätten gern natürlich Vorgaben, welches Ziel jetzt zu erreichen ist im Gazastreifen, sodass man sagen kann, wenn dieses Ziel erreicht ist, können wir uns Richtung Norden wenden und dort auch dafür sorgen, dass die israelischen Zivilistinnen und Zivilisten dort wieder sich ansiedeln können bzw. zurückkehren können in den Dörfer, die dort evakuiert wurden. Also diese schwierige Situation, die innerisraelische Situation ist extrem schwierig, aber klar ist, dass das Militär für sich selbst natürlich auch eine Beurteilung anstellen muss, inwieweit die Hamas strukturell zerstört ist bzw. zerschlagen ist. Und ich denke, dass das mit unter Umständen auch im Sinne der einen oder anderen weiteren Geiselbefreiung, das ist ein bisschen spekulativ jetzt der Fall sein könnte, dass ein Punkt erreicht wird, wo unter Umständen dann ein Dominoeffekt eintritt. Allerdings, wann der sein wird, ist ganz schwer zu sagen. Also auch das ist Spekulation. Ich komme darauf zurück. Ich glaube, dass die wesentlichen Führungsstrukturen der Hamas zerschlagen sind. Dass die Hamas nur mehr zellenartig sozusagen existiert, da oder dort, sich noch lokal versorgen kann und halten kann. Aber die großen Führungsstrukturen sind zerstört und zerschlagen. Wenn das Ziel wäre, dann könnte die Militäraktion insofern beendet werden, nämlich jetzt bereits, als es über die reine Präsenz hinausgeht, um sozusagen aus dem Gazastreifen nicht eine Beruhigung der Lage für die Hamas wieder zu erleben und eine Wiederherstellung der Strukturen. Also eine bestimmte Präsenz müsste dort verbleiben, plus der Fähigkeit natürlich, allenfalls weitere Geiselbefreiungen durchzuführen.
Aber bei der Präsenz heißt das immer, Israel soll sich zurückziehen und auf keinen Fall im Gaza bleiben, sollte der Konflikt ansatzweise beendet werden. Wie müsste man im Gazastreifen wieder für eine gewisse Ordnung, nicht nur politisch, das ist sowieso eine schwierige Frage, wer das übernehmen könnte, aber vor allem, es gibt keine Polizei mehr, es gibt keine funktionierende Infrastruktur mehr, es gibt keine militärischen Strukturen unter Anführungszeichen, die eine gewisse Ordnung, was müsste da passieren? Sollte eine Staatengemeinschaft sich irgendwie bereit erklären, Saudi-Arabien, Ägypten oder sollte UNO-Soldaten rein? Könnte zum Beispiel die UNO hier für eine gewisse Ordnung oder eine Übergangsphase sorgen?
Also ich denke, dass in einer ersten Phase jedenfalls die israelischen Streitkräfte eine Präsenz im Gazastreifen aufrechterhalten müssen. Nicht in der Intensität wie jetzt, sondern eben um mehr oder weniger dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen und unter Umständen, wenn nicht schon über einen Waffenstillstand oder eine Waffenruhevereinbarung es zur Befreiung von Geiseln oder Freilassung von Geiseln kommt, auch weitere Geiselbefreiungen zu ermöglichen, die ja ohne eine gewisse Präsenz der israelischen Streitkräfte dort nicht möglich wären und nicht möglich gewesen wären. Also hier ist es aus israelischer Sicht, und da verstehe ich Israel, undenkbar, dass dort die Hamas als solche, wie immer sie gewesen war, wiederum die Herrschaft über den Gazastreifen ausübt, nämlich ungehindert und allein. Israel hat daher bereits signalisiert, meinem Wissen nach, dass man interessiert wäre an einer multilateralen Führung im Gazastreifen, die sozusagen auch arabische Nationen einbindet und für Ruhe und Ordnung sorgt und für die Versorgung der Bevölkerung sorgt. Hier spricht man also naheliegenderweise auch von einer ägyptischen Beteiligung, von einer jordanischen Beteiligung, auch von einer Beteiligung von Katar, möglicherweise sogar Saudi-Arabien. Also rein theoretisch könnte aus der Nachkriegssituation auch eine Chance für eine größere friedliche Lösung im Mittleren Osten liegen. Sehr viel wird einfach von der Haltung des Iran abhängen. Wenn der Iran nicht die Hamas zu einer Gewissenmäßigung drängt, sondern im Gegenteil die Hamas weiter mit Waffen versorgt, weiter unterstützt mit allen möglichen logistischen Maßnahmen, zu einer Art Wiederaufbau, des More of the Same im Gazastreifen, dann wird es sehr schwer werden, zu einer friedlichen Lösung zu kommen. Es ist, wie eingangs bereits erwähnt, der Hass auf alles, was jüdisch ist, in diesem Gazastreifen durch die Herrschaft der Hamas einfach so groß geworden, dass an einer Mäßigung nichts vorbeiführt, wenn man dort zu einer einigermaßen friedlichen Lösung kommt. Und da liegt eben ganz, ganz viel an der Haltung des Iran.
Bevor ich zum Iran kommen möchte, noch mal kurz Westjordanland. Auch da, das ist relativ unter Anführungszeichen ruhig in den letzten 7-8 Monaten. Also es hat man unter Kontrolle. Und ich glaube, die palästinensischen Behörden dort bemühen sich ansatzweise, dass man das nicht eskalieren lässt. Sehen Sie da noch ein Konfliktpotenzial? Sollte sich zum Beispiel jetzt im Norden das Ganze zu einem offenen Krieg ausweiten, dass auch im Westjordanland sich erneut Konfliktherde aufmachen?
Ja, auch eine ganz komplizierte Situation. Es ist wesentlich weniger ruhig, als es vielleicht manchmal den Anschein hat. Es passieren dort fast täglich Zwischenfälle. Vergleichsweise absolut, aber Zwischenfälle zwischen den Siedlern und der lokalen Bevölkerung, unter anderem der arabischen Bevölkerung, die natürlich auch geschürt werden. Wir dürfen bei all diesen Dingen einfach nicht außer Acht lassen, dass die lokale Bevölkerung zumeist und im größten Teil oder zum größten Teil eigentlich durchaus an einer friedlichen Koexistenz auch mit Israelis interessiert werden. Wir wissen ja, dass 10% der Bevölkerung Israels ja arabischen Ursprungs sind und die dort also sehr friedlich und gut und sehr viele davon sagen privilegiert leben mit den Israelis, weil sie alle Freiheiten haben, die sie unter der Herrschaft der Hamas zum Beispiel nicht haben, im Iran schon gar nicht haben. Also all diese Konflikte im Kleinen und auch im Großen sind einfach sehr viel von außen geschürt. Das ist das Hauptproblem. Und das Westjordanland hätte natürlich die wichtigste Rolle im Sinne dieser Zwei-Staaten-Lösung. Da hat natürlich sicherlich Israel auch in der Vergangenheit viele Israelis geben das ja sehr gern auch zu. Es gibt ja auch starke innerisraelische Opposition gegen die Maßnahmen, Siedlungspolitik der Regierung. Da hat Israel in der Vergangenheit natürlich auch Aktivitäten gesetzt, die unter Umständen langfristig gesehen nicht sehr klug waren. Nämlich die Siedlungen auch dort voranzutreiben, wo eben mehr oder weniger nur ein Leben hinter Mauern möglich ist, nämlich ein gesichertes Leben hinter Mauern möglich ist, eine Art auch paramilitärisches Leben, täglich unter existenzieller Bedrohung und natürlich die Notwendigkeit, auch durch die regulären israelischen Streitkräfte diese Siedlungen bewachen zu lassen. Und nach durchaus glaubwürdigen Aussagen war ja auch möglicherweise die Vernachlässigung des Bereiches der Grenze Gazastreifen Israel einer der Gründe der, dass man eben ein Schwergewicht im Westjordanland gesetzt hat und damit schwer falsch gesetzt hat, das falsche Schwergewicht gesetzt hat. Soweit würde ich nicht gehen, offen gestanden, aber richtig ist sicher, dass nicht unwesentliche Teile der israelischen Streitkräfte für den Schutz der Siedler im Westjordanland eingesetzt bleiben, abkommandiert waren und auch bleiben. Auch solche, die natürlich Wehrdienst leisten, und es ist natürlich immer wieder eine heftige Diskussion in Israel, dass ja die Wehrdienst leisten, jene beschützen, die eben vom Wehrdienst befreit sind, nämlich die ultraorthodoxen Juden. Und das ist natürlich innerpolitisch ein Konfliktstoff, sagt er.
Zum Schluss vielleicht noch zum Iran. Sie haben es vorher schon erwähnt, es wird im Nahen und Mittleren Osten wahrscheinlich keinen Frieden kriegen, wenn man nicht den Iran das Problem unter Anführungszeichen Iran unter Kontrolle bringt. Vielleicht nochmal erklären, der Iran spielt eine sehr große Rolle in Syrien mittlerweile, finanziert die Hisbollah seit Jahrzehnten, hat auch die Hamas finanziert die Houthis im Jemen, ist auch im Irak relativ präsent mittlerweile. Welche politischen, strategischen Fehler wurden gemacht, dass der Iran sich wie ein, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, Krebsgeschwür sich im Nahen Osten ausbreiten hat können?
Ich glaube, die Fehler wurden bereits in den 60er und 70er Jahren begangen und am wenigsten, glaube ich, durch die damaligen Verbündeten des Schah, weil eine Unterstützung des Schah ursprünglich natürlich im Interesse des Westens lag. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, der Schah ja nicht immer sozusagen dieser Gott sei bei uns war, der dann am Schluss natürlich vor allem für die religiösen Kräfte im Iran dann war, sondern am Anfang sich durchaus als liberaler Herrscher ja dargestellt hat. Die Entwicklung war dann eine ganz andere, mehr oder weniger eine Art Unterdrückung und auch dafür gesorgt, dass sozusagen der Wohlstand, der ja vor allem durch die Erdölexporte gegeben war, nicht bei den Menschen ankam, sondern nur naturgemäß bei kleinen, wenigen Eliten. Das war ja die eigentliche Ursache für die Machtübernahme durch Ayatollah Khomeini. Natürlich, aber das wussten die Menschen natürlich damals noch nicht, was da auf sie zukommt, nämlich in dieser breiten Form auf sie zukommt. Und man hat dann versucht, den Iran zu isolieren, auch mit Sanktionen zu belegen. Diese Sanktionen sind immer in der Diskussion, immer die Frage auftaucht, was nützen sie, was bringen sie? Bringen sie diesen strategischen Erfolg oder nicht? Die Antwort ist immer darauf, nicht sofort, nicht schnell, aber allmählich sehr wohl. Wir haben mit dem Iran natürlich eine Situation, wo ganz klar die Sanktionen sehr wohl wirken, was sich aber auf die unmittelbaren Fähigkeiten, die Bevölkerung zu versorgen, sich aber auch mit militärischen Mitteln auszustatten, nicht wirklich so eins zu eins niederschlagen kann, weil es natürlich immer alternative Versorgungsmöglichkeiten gibt. Da ist nicht zuletzt auch zu nennen die Achse, nennen wir es mal Achse, die anti-westliche Richtung vertritt, sprich, wo eben die USA und Verbündete eben als der große Satan gesehen werden. Und alles, was dem Ziel, diesen Satan zu schwächen, nützt, ist sozusagen für diese Kräfte gut. Und dazu gehören leider im Moment auch noch immer China. Alles, was die USA schwächt, ist gut. China ist de facto ein Verbündeter des Iran, liefert sehr viel an Technologie, die auch für Waffensysteme eingesetzt werden kann. Und natürlich Russland, eine symbiotische Beziehung zwischen dem Iran und Russland. Hier fließen allerdings im Moment die Waffensysteme nicht mehr auf beiden Wegen, sondern eigentlich nur mehr vom Iran in Richtung Russland. Und über diese Wege kann sich der Iran weiterhin versorgen. Die Frage ist auch, wenn man die Frage nach den Fehlern stellt, die gemacht worden sind, was wären die Alternativen gewesen? Ich kenne keine wirkliche Alternative, außer dass natürlich unter Umständen in irgendeiner Form gewaltsam irgendwo eingegriffen worden wäre. Dieses droht allerdings, wenn der Iran tatsächlich einsatzbereite Atomwaffen hätte, auch mit Möglichkeiten der Verbringung über große Distanzen, sprich Mittelstreckenraketen.
Meine letzte Frage jetzt, Atomwaffen Iran. Es gibt Berichte, wo man sagt, der Iran steht kurz davor, nur mehr wenige Monate. Auf der anderen Seite gibt es gegenteilige Meldungen, dass man sagt, sie sind weit entfernt davon. Wie schätzen Sie das ein?
Die Entwicklungen in den letzten Monaten eigentlich dürften schon so gewesen sein, wenn man also den glaubwürdigen Quellen Aufmerksamkeit schenkt, beziehungsweise sich glaubwürdiger Quellen bedient in der Beurteilung dieser Informationen, dass der Iran relativ knapp vor der Einsatzbereitschaft von Nuklearwaffen steht. Was heißt relativ knapp? Wenn es vor wenigen Jahren noch so war, dass man gesagt hat, das braucht noch 2 bis 3 Jahre, dann sollen es jetzt nur mehr wenige Monate sein. Faktum ist aber, dass die Frage, inwieweit das tatsächlich effektuiert wird, immer davon abhängig ist, wie der politische Wille ist, das auch zu tun. Ich meine, jetzt ist der politische Wille des Iran, wirklich eine vollwertig einsetzbare Nuklearwaffe zu entwickeln, noch nicht gegeben ist. Man belässt es eher bei der Drohkulisse, das relativ schnell tun zu können. Man weiß auch ganz genau, und die Aussagen Israels diesbezüglich sind sehr glaubwürdig, dass Israel es nicht zulassen würde, ohne entsprechenden Widerstand zu leisten, dass der Iran tatsächlich über eine einsatzbereite Nuklearwaffe verfügen könne. Und in diesem Fall, muss man auch ganz klar sagen, würde Israel auch die Unterstützung erhalten, die es nämlich für eine derartige Militäraktion braucht, um es konkret zu nennen, eine Ausschaltung dieser nuklearen Kapazitäten, nämlich die Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika, die in diesem Fall auch natürlich ein genuines Interesse daran hätte, dass eine nukleare Bedrohung durch den Iran ausgeschaltet wird.
Dann sage ich danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.